Also das sind sozusagen Halluzinationen, Wahninhalte und Denkstörungen sind sehr häufige psychotische Symptome und alle diese können sehr, sehr verängstigend sein.
Chris Turn, ich bin bipolar.
Hallo und herzlich willkommen zu der 36. Folge des Podcasts Crazy Turn. Ich bin bipolar mit der Folge Bipolarität und Psychosen. Eine Psychiaterin klärt auf. In dieser Folge geht es um das spannende Thema der Psychosen. Dies ist der erste Teil, der die medizinische Komponente beleuchtet. Im zweiten Teil, Folge 37, erzählt eine Betroffene bzw. Erfahrungsexpertin über ihr persönliches Erleben von bipolaren Psychosen. Zu Gast heute Frau Professorin Doktorin Niloufar Mousaheb, Fachärztin für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin, erklärt die Bandbreite von Psychosen. Sie ist seit 2023 die interimistische Leitung der klinischen Abteilung für Sozialpsychiatrie im AKH Wien. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt im Bereich der Früherkennung und Frühintervention bei erhöhtem Psychoserisiko und ersten Psychosen. Wir widmen uns diesem Thema, weil es nicht zu vernachlässigen ist, wie häufig Psychosen im Kontext zu bipolaren Störungen auftreten. Wir wurden auf Anfragen per Mail auch schon gebeten, dass wir dieses Thema mal genauer unter die Lupe nehmen sollten. Umso mehr freuen wir uns, dass wir dieses Thema nun endlich in unserer Podcast-Reihe aufgreifen. In dieser Folge erfahrt ihr, was eine Psychose ist, welche Formen es gibt, welche Symptome sie haben kann und auch spannende Themen wie Abgrenzung von bipolaren Störungen und Schizophrenie. Wichtig ist uns auch, mit dieser Folge die facettenreichen Behandlungsformen aufzuzeigen. Ein wichtiger Hinweis: Das Hören dieses Podcasts kann keine Psychotherapie oder das Konsultieren von Fachärztinnen ersetzen. An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass wir eine explizite Triggerwarnung aussprechen möchten. Wenn dir das Thema im Moment zu viel ist, höre es dir bitte im Moment nicht an. Und wir können es nicht oft genug sagen, falls ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt an info@crazyturn.at oder folgt uns auf Instagram. So, hallo Nicole.
Hallo Vicky.
Wie geht es dir? Wir haben dich schon lange nicht mehr wieder persönlich gehört. Mache uns ein kleines Update.
Also ja, für alle, die sich jetzt wundern, ich bin nicht aus dem Projekt Crazy Turn, ich bin Bipolar Podcast ausgestiegen. Aber wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, haben wir ein neues Kurzformat, nämlich Crazy Turn Sprachrohr. Und da geht's nicht um mich und nicht um Expertinnen, so wie es jetzt bis jetzt bekannt war, sondern um Erfahrungsexpertinnen. Andere Betroffene mit einer bipolaren Störung können zu Wort kommen. Also wenn dich das interessiert, dann schreib uns an info@crazyturn.at. Und da bin ich zwar beteiligt, aber man hört mich nicht. Und jetzt haben wir wieder eine Langfolge vor uns, nämlich eine ganz spannende über Psychosen. Und zurück zu deiner Frage, ein bisschen ausgeschwiffen jetzt am Anfang. Vielleicht ist das dann auch schon die Erklärung. Mir geht's ein bisschen zu gut, würde ich sagen, oder ein bisschen drüber. Ja, es ist so, ich rede zwar immer, dass es mir sehr gut geht und stabil geht, aber auch ich bin nicht gefeit, dass vielleicht wieder mal eine kleine Episode anklopft, so wie jetzt. Und diese Episode wäre dann die Episode der Hypomanie. Genau. Und das verspüre ich so seit ein paar Tagen.
Okay, das finde ich jetzt eben ganz spannend, was du sagst, weil, wie gesagt, du hast mir vor 2-3 Tagen eine kryptische Nachricht geschrieben, wo du geschrieben hast, Vicky, es sind 5 bis 7 Punkte von der kleinen Maus. Und dann habe ich mal kurz nachdenken müssen, was du damit meinst. Und ja, wir hatten ja mal eine Buchvorstellung, da kannst du gleich noch mehr dazu sagen. Aber was sind denn diese 7 Punkte, die du da quasi eruiert hast?
Also bevor da Leute an den Radiogeräten, wollte ich jetzt sagen, Leute da draußen an den Radiogeräten wird er wahrscheinlich nicht hängen, aber bevor ihr da jetzt ganz im Dunkeln tappt und nicht wisst, worüber wir reden, ja, wir hatten zum Beispiel eine Sprachrohrfolge Nummer 4 mit der Eleonore und sie ist die Autorin von dem wunderbaren Buch Die Reise von Fräulein Maus. Und da geht es eben darum, das haben wir auch schon einmal erklärt, aber ganz kurz und knapp umrissen, geht es darum, dass eine Maus auf ihrem Fell rosarote Punkte hat. 5 ist stabil in der Mitte, Richtung 10. 10 ist eine Manie und 1 wäre dann eine Depression. Und jetzt ist das irgendwie so Running Gag geworden, auch zwischen der Eleonore, die ja auch eine ganz liebe Freundin von mir geworden ist, und mir, aber jetzt habe ich es eben auch dir geschickt. Dieses, wie viele Punkte ich heute aktuell habe. Ich würde sagen, heute habe ich jetzt wieder 6 Punkte. Das heißt, es ist wieder ein bisschen besser. Aber es war so, dass ich von Freitag auf Samstag nur 4 Stunden geschlafen habe. Ja, wir werden auch eine Folge über Schlaf noch bringen, weil der ist so wahnsinnig wichtig, gerade bei einer bipolaren Störung. Und einen Tag später hat dann mein Partner schon sofort gemerkt, so gesagt, ja, du redest zu viel, du redest zu schnell, du redest zu unzusammenhänglich oder du springst sehr schnell von einem Thema zum anderen. Dann merkt er das, weil ich auch gefragt habe, wie er merkt, dass ich wieder schneller und angetriebener bin. Aufgrund dessen, dass ich wenig schlafe, dürfte irgendwie mein Nervensystem ein bisschen aus Bahn geworfen werden, weil mein Auge zuckt zum Beispiel extrem, also das hat er auch gesagt, und ich habe extrem viel gezittert und innerliche Unruhe habe ich halt verspürt und deswegen habe ich dann so diesen kleinen Hilfeschrei oder diesen kleinen Aufmerksamkeitsmachen, ich habe 7 Punkte von 10, es geht Richtung rauf, einfach weil ich weiß, wie wichtig das ist, dass mein Umfeld informiert ist, aber auch eben, wie wichtig es ist, dass mein nächstes Umfeld, wie mein Partner zum Beispiel, mir meine Frühwarnzeichen auch rückmelden kann. Und ich bin selber sehr gut schon geschult drin, dass ich diese Frühwarnzeichen merke, aber es bringt mir auch viel, wenn das in einer gewissen Art und Weise formuliert wird, wenn das mein Umfeld mir spiegelt.
Gut, also nochmal zusammengefasst, 7 von 10 Punkten. War also, du hast eine gesteigerte Aktivität in all deinen möglichen Bereichen empfunden, gekoppelt eben mit wenig Schlaf einfach vor allem. Und du hast dich schon so gut in deine Selbstwahrnehmung mittlerweile geschult, dass du das ziemlich schnell erkennst. Also da geht's ganz viel um körperliche Selbstwahrnehmung einfach. Und worauf du auch ein bisschen angewiesen bist, ist anscheinend auch Feedback von deinem Umfeld. Also dein Partner eben jetzt zum Beispiel oder eben, dass auch Freunde wirklich komplett radikal ehrlich sind und einfach sagen, hey Niki, ich kann es sein, ich fühle es so, du redest wieder schneller. Es ist einfach irgendwie anscheinend mehr, einfach irgendwie mehr Wörter oder einfach mehr Taten da als sonst. Genau, also das ist irgendwie so die Kombination, was bei dir sehr gut funktioniert. Was hast du dann jetzt ganz schnell nochmal gemacht? Weil ich glaube, die letzten Tage hast du sehr viel Präventives gemacht. Finde ich wieder super lobenswert, mehr oder weniger. Also wie schnell du da eingreifst und was du da alles tust. Das Erste nehme ich mal vorweg, du hast versucht zu schlafen.
Richtig. Jetzt danke für die Lorbeeren hier. Das Thema mit der Selbstreflexion und mit den Frühwarnzeichen habe ich so oft schon noch im Podcast erwähnt, sind so, so wichtig. Weil gerade bei einer bipolaren Störung, ich weiß, wie es bei mir ist, kann es sich wirklich um ein paar Tage handeln. Und wenn ich das nicht dann abfange, das Steigen, dann ist eine Manie da. Und was dann nach einer Manie kommt, dann ist wieder eine Depression da. Also wir wissen den Teufelskreis. Also ganz wichtig, du hast es erwähnt, Schlaf. Ich habe versucht, die letzten 2 Tage wirklich viel zu schlafen, nichts zu machen. Ich tendiere leider dazu, dass ich auch zu wenig Me-Time in der Woche einplanen und viel zu viele Termine mir vornehme, von Freundinnen sehen, ehrenamtlich arbeiten und so weiter. Das sollte ich eigentlich auch reduzieren. Ich weiß einfach, dass für mich die letzten Wochen zu stressig waren, auch wenn es ein Eustress war. Also ich war 10 Tage in Deutschland auf einer Hochzeit und dann bei einem Geburtstag und das war einfach zu viel. Und dann zusätzlich nicht schlafen ist eben sehr gefährlich. Also ja, ich habe geschlafen. Und ich war auch heute bei meiner Psychiaterin. Ich bin ja beim PSD Wien im SBR 9 in Behandlung bei der Frau Doktorin Klein. Und wir haben sofort zusammen Medikamente umgestellt. Also mein Neuroleptikum Abilify haben wir um 5 Milligramm gesteigert. Das soll ich jetzt eine Woche so nehmen, bis ich wieder ruhiger werde. Und dann eventuell zum Schlafen auch 25 Milligramm Seroquel nehmen. Eine Woche lang hat sie mir versprochen und dann gehen wir wieder ein bisschen runter von der Dosis, weil so wie viele Leute ist eben so viel wie nötig, so wenig wie möglich medikamentös eingestellt zu sein, ist irgendwie so auch mein Ziel. Aber ich bin froh, dass ich so schnell reagiert habe und ich bin froh, dass ich auch heute wirklich gleich einen Psychiaterinnen-Termin bekommen habe.
Dann würde ich eben zurück zu unserem Thema bei der, also unsere heutige Folge. Wir haben ein Thema, das wir eigentlich noch überhaupt nicht behandelt haben. Und dazu würde ich dich gerne fragen, warum, Nicole?
Tja, gute Frage. Warum haben wir das bis jetzt noch nicht behandelt? Ist eine gute Frage, weil das Thema Psychosen so wichtig ist und so ein wichtiger elementarer Bestandteil auch von vielen bipolaren Störungen. Sei eins vorweg, nicht jede bipolare Störung bedeutet, dass man Psychosen erleben muss. Aber ich weiß nicht, das hat sich bis jetzt irgendwie nicht ergeben. Und jetzt haben wir meines Erachtens die Spezialistin auf dem Gebiet und wir werden sie dann auch im Interview hören. Und deswegen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt und jetzt nähern wir uns dem Thema und widmen wir uns sogar in 2 Folgen dem Thema.
Also wir haben jetzt endlich die richtige Spezialistin gefunden und deshalb ist die Zeit reif, sehr schön zu hören. Dann würde ich dich aber gerne fragen, Nicole, wie ist das eigentlich mit deinen persönlichen Erfahrungen? Also inwiefern hast du das Erleben von Psychosen schon erfahren?
Ich glaube, von mir selber zu sagen, dass ich noch nie eine Psychose oder wirklich psychotische Elemente erlebt habe, glücklicherweise an dieser Stelle zu sagen. Ja, das Einzige, was ich einmal erlebt habe, und das haben wir schon in einer ehemaligen Podcast-Folge, ich weiß jetzt nicht, in welcher es genau war, aber da hat der ehemalige Leiter vom Chefarzt vom PSD Wien, der Dr. Psoter, gemeint, dass das, was ich erlebt habe, 2023 auf Reha keine Psychose, sondern eine psychotische Verzerrung war. Und ich habe ihn dann gefragt, was der Unterschied ist und er hat halt gemeint, bei einer psychotischen Verzerrung ist es so, dass man vielleicht doch was falsch gesehen hat, aber etwas gesehen hat, was da war. In meinem Fall war das, dass ich in der Dusche war und die Dusche hatte eben so Glaswände, wo man durchgesehen hat und irgendwie ist da Gewand gehangen an den Haken und ich habe mir eingebildet, dass diese Kleidung irgendwie ein Mensch wird und ein Mann, der mir beim Duschen zusieht. Und das war halt irgendwie sehr unangenehm. Und ich muss aber auch sagen, das wird nämlich auch ein spannendes Thema dann im Interview mit der Frau Doktorin, drogeninduzierte Psychosen und auch Cannabiskonsum und Psychosen ist ein ganz wichtiges Thema.
Ich glaube, das halten wir mal fest. Und ich würde sagen, dass wir gleich zum Interview übergehen und hören wir mal rein.
Ja, hallo, ich begrüße euch jetzt aus dem AKH in Wien, dem Allgemeinen Krankenhaus, und habe vor mir die Frau Doktorin Mosseib sitzen, die heute als Expertin uns über das Thema Psychosen aufklären wird. Und deshalb springe ich gleich zum Eingemachten und möchte Sie fragen, könnten Sie sich bitte kurz vorstellen und Ihren Hintergrund beleuchten?
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Niloufar Mosseib und ich bin Fachärztin für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin und beschäftige mich seit über 20 Jahren eigentlich mit psychotischen Erkrankungen, insbesondere auch mit der Früherkennung und Frühintervention bei Psychosen. Und aktuell leite ich auch die klinische Abteilung für Sozialpsychiatrie an der MedUni Wien und im AKH.
Wow, das klingt nach einer großen Verantwortung und viel Arbeit. Danke, dass Sie Zeit gefunden haben trotzdem fürs Interview. Dann springen wir ins Thema. Was ist eine Psychose?
Also eine Psychose oder als Psychosen bezeichnen wir Erkrankungen, die typischerweise mit einer deutlichen Verkennung der Realität einhergehen. Also das können zum Beispiel Halluzinationen sein oder Wahnvorstellungen. Und zusätzlich zu dieser Verkennung der Realität kommt es typischerweise zu einer Veränderung des Denkens und des Erlebens und des Fühlens. Also es handelt sich um psychiatrische Erkrankungen, das ist ganz wesentlich, also Erkrankungen, die das Gehirn betreffen und die viele verschiedene Bereiche des Denkens, des Fühlens, des Erlebens und in der Folge auch des Verhaltens beeinträchtigen können.
Und jetzt haben Sie es schon angesprochen, aber was gibt es für neurologische Veränderungen im Gehirn? Spielen gewisse Hormone eine Rolle bei Psychosen oder wie sieht das aus?
Also es gibt tatsächlich im Gehirn verschiedene Botenstoffe, Neurotransmitter, sagen wir dazu. Und bei Psychosen gibt es unterschiedliche Botenstoffe, die eine Rolle spielen. Eine ganz besonders wichtige ist das Dopamin. Und wir wissen aus der wissenschaftlichen Forschung, dass eine Dysregulation, also eine Veränderung im Dopaminstoffwechsel des Gehirns, auch zu psychotischen Episoden oder zu psychotischen Symptomen beitragen kann. Also zum Beispiel, wenn wir ein überaktives Dopaminsystem haben, also ein Übermaß an Dopaminausschüttung in bestimmten Gehirnregionen, kann es zu einem veränderten Bedeutungserleben kommen. Das heißt, dass einerseits die Filterfunktion im Gehirn verändert ist. Das heißt, dass ich Dinge, die wichtig sind, von Dingen, die unwichtig sind, nicht mehr so gut unterscheiden kann. Und dass verschiedene Sachen, die mir vielleicht üblicherweise als bedeutungslos oder sozusagen denen ich wenig Bedeutung beimesse, plötzlich besonders bedeutungsvoll erscheinen. Also ich kann Ihnen ein Beispiel geben, wenn ich auf dem Gehsteig gehe und es kommt mir eine Person entgegen, kann es sein, dass sich unsere Blicke kreuzen und üblicherweise würde ich das einfach als eine zufällige Begegnung, als eigentlich unwichtig und bedeutungslos abspeichern und ablegen, weil ich mich auch beziehen kann auf vergangene Erlebnisse, auf einen Erfahrungsschatz, den ich habe und das als nicht besonders bedeutungsvoll erachte. Wenn ich jetzt im Kontext eines übermäßig aktivierten Dopaminsystems in bestimmten Gehirnregionen, kann es aber sein, dass ich diesem Blick eine besondere und eben übermäßige Bedeutung beimesse und daraus dann Schlussfolgerungen ziehe, anstatt dazu in der Lage zu sein, mich auf bisheriges Erleben auch beziehen zu können und das als zufällige Begegnung abspeichern zu können. Also so kann es eben zu einer Veränderung kommen, dieses Bedeutungserleben. Das ist etwas, was ganz typisch ist bei psychotischen Symptomen.
Dankeschön. Jetzt habe ich mich versucht, im Vorfeld auch ein bisschen selbst schlau zu machen. Könnten Sie ganz kurz den Unterschied zwischen primären Psychosen und sekundären Psychosen ganz kurz umreißen?
Also mit primären und sekundären Psychosen meinen Sie wahrscheinlich Psychosen, die eine sozusagen psychiatrische, also genuin psychiatrische Ursache haben und sekundären Psychosen, Psychosen, die eine organische Ursache haben. Ich fange vielleicht mit zweiteren an. Also es gibt für psychotische Symptome viele verschiedene Erkrankungen, die solche auch auslösen können, tatsächlich wirklich unmittelbar auslösen können. Also das können verschiedene Entzündungserkrankungen sein, Raumforderungen, alle möglichen Veränderungen, die auf metabolische, infektiologische oder sonstige Art und Weise das Gehirn betreffen können. Also wir haben hier ganze sozusagen Listen an möglichen Ursachen, auch verschiedene Substanzen, die das verursachen können, also sowohl illegale Substanzen, also Drogen, aber auch verschiedene Medikamente, die psychotische Symptome auslösen können. Das würden wir quasi als organische Psychose oder, wie Sie es bezeichnet haben, als sekundäre Psychose bezeichnen. Das heißt, es gibt eine wirklich unmittelbar fassbare organische Ursache. Das ist wichtig, deshalb ist auch die organische Untersuchung besonders wichtig, wenn jemand erstmals psychotische Symptome entwickelt, damit wir auch wichtige organische Ursachen ausschließen können, die sozusagen auch einer Behandlung bedürften. Primäre sozusagen oder nicht organische Psychosen sind eben Psychosen, für die wir mit dem jetzigen Wissensstand keine unmittelbar organisch fassbare Ursache, die diese Symptome erklärt, diagnostizieren können.
Jetzt haben Sie schon erwähnt, dass es Störungen der Wahrnehmung gibt zum Beispiel und dass das Symptome sind. Aber welche Symptome sind das konkret? Also was gibt es da verschiedene Formen von Wahrnehmungsverzerrung oder Denk- und Überzeugungsstörung oder Sprach- und Verhaltensänderung? Wie würd man das einkategorisieren?
Also typische psychotische Symptome sind zum Beispiel Veränderungen der Sinneswahrnehmung. Also das ist das, was wir als Halluzination bezeichnen. Halluzinationen sind Wahrnehmungen, wirklich der Sinne, für die es aber kein äußeres Korrelat gibt. Das heißt, wenn Sie mich jetzt sprechen hören, dann hören Sie mich, weil ich hier Ihnen gegenüber sitze und spreche. Wenn Sie aber eine Stimme hören, die mit Ihnen spricht, ohne dass jemand um Sie herum ist oder ohne dass es ein äußeres Korrelat dafür gibt, dann würden wir das als Halluzination bezeichnen. Das kann alle Sinne betreffen. Das heißt, es kann sein, dass man Sachen hört, die andere Menschen nicht hören können oder sieht. Also man kann zum Beispiel eine Stimme hören oder ein Klopfen am Fenster. Es kann sein, dass man Schatten im Augenwinkel sieht, die vorbeihuschen oder auch Gestalten sieht, die andere Menschen nicht sehen können. Es kann aber auch die Geruchs- und Geschmackswahrnehmung betreffen. Manche Menschen haben zum Beispiel auch das Gefühl, dass sie berührt werden am Körper, ohne dass jemand da ist. Oder auch die Empfindung der inneren Organe auch betreffen. Also es kann auch sozusagen Körperwahrnehmungsveränderungen geben, dass jemand das Gefühl hat, dass sich die Organe im Körper bewegen, ohne dass es dafür irgendwie eine Veranlassung gibt. Wichtig ist, dass es wirklich Sinneswahrnehmungen sind, die die Menschen in dem Moment als völlig real erleben. Also es sind tatsächliche Sinneswahrnehmungen, aber es gibt eben keine äußere nachvollziehbare Erklärung dafür. Es sind keine Einbildungen, sondern es ist ein tatsächliches Erleben der Personen. Also das ist sozusagen ein typisches psychotisches Symptom. Ein anderes ganz typisches Symptom ist der Wahn. Der Wahn ist sozusagen eine Überzeugung, also ein Inhalt, der zu einer Überzeugung führt, der nicht der Realität entspricht, aber an der mit Gewissheit festgehalten wird und sozusagen nicht hinterfragbar ist oder kaum hinterfragbar ist. Das würden wir einen Wahn nennen. Und ein Wahn kann unterschiedliche Inhalte haben. Viele Menschen kennen wahrscheinlich den Begriff Verfolgungswahn oder sozusagen Paranoia. Das wäre sozusagen die eben wahnhafte Überzeugung, dass man verfolgt wird oder beobachtet wird, dass es sozusagen Machenschaften gegen einen gibt. Oder es können aber auch diverse andere Wahninhalte auftreten, zum Beispiel die Überzeugung, besondere Fähigkeiten zu haben, irgendetwas zu können, das sonst niemand kann, übermenschliche Fähigkeiten zu haben. Manche Menschen haben die wahnhafte Überzeugung, eine berühmte Person zu sein, die sie nicht sind, oder ein Messias zu sein, oder auch die wahnhafte Überzeugung, bisschen so, wie ich es auch vorher genannt habe, dass bestimmte zufällige Begebenheiten sich auf einen direkt beziehen. Manche Menschen beschreiben zum Beispiel das Erleben, dass sie Werbungen oder Lieder, die sie im Radio hören, spezifisch auf sich bezogen erleben. Aber nicht so, wie wir es vielleicht alle auch kennen, dass wir an irgendwas denken, dann drehen wir das Radio auf, dann hören wir ein Lied und denken, ah, das ist genau das Lied, an das ich gerade gedacht habe, sondern wirklich mit der Überzeugung, das ist jetzt absichtlich für mich abgespielt worden, weil... Das ist jetzt so ein Beispiel, weil irgendwer möchte mir irgendwas damit sagen. Das ist sozusagen eine Botschaft, eine ganz spezifische, also nicht als Metapher, sondern das ist wirklich eine Botschaft. Also das wären so unterschiedliche Wahninhalte und es gibt noch viele, viele mehr, muss man sagen. Andere typische Symptome von Psychosen sind auch Veränderungen im Denken. Kann zum Beispiel das Denken durcheinander geraten, so dass Gedankenstränge nicht mehr wirklich nachvollziehbar werden. Es kann auch sein, dass Gedankenstränge plötzlich abreißen. Auch das kennen wir alle, dass wir plötzlich den Faden verlieren. In dem Fall ist es aber ein wirkliches plötzliches Abreißen mitten im Satz, ohne dass man irgendwie unterbrochen worden ist oder an irgendetwas anderes gedacht hat. Es ist einfach plötzlich weg. Es kann auch so wirken auf Äußere zum Beispiel, dass die Sprache einer betroffenen Person irgendwie wie auseinanderfällt. Das wäre sozusagen die Grammatik nicht mehr gegeben. Das wäre dann eine sehr ausgeprägte Form eines veränderten Denkens. Kann natürlich auch passieren, dass einfach die Konzentration schlechter wird, die Merkfähigkeit schlechter wird und solche Phänomene auftreten. Also das sind sozusagen Halluzinationen, Wahninhalte und Denkstörungen sind sehr häufige psychotische Symptome und alle diese können sehr, sehr verängstigend sein, weil sie sich für die Betroffenen völlig real anfühlen, also vor allem jetzt bezogen auf Wahn und Halluzinationen und sind auch für betroffene Personen ja eine vollkommene Veränderung der bisherigen Wahrnehmung des Selbst und der Welt. Also wenn Sie sich vorstellen, dass Sie Sinneswahrnehmungen haben oder Überzeugungen haben, die die restliche Welt nicht so sieht und nicht so erlebt, ist das etwas sehr Beunruhigendes und auch sehr Verunsicherndes. Also das sind schon ganz massive Phänomene, die da einwirken können auf die Betroffenen. Andere Beschwerden betreffen zum Beispiel Gefühle oder die Gemütslage. Das heißt, es kann auch zu Veränderungen der Stimmung kommen, aber auch zu Traurigkeit, aber auch Gereiztheit. Und natürlich können auch alle anderen Bereiche betroffen sein, die auch bei anderen psychiatrischen Erkrankungen betroffen sind, wie Schlaf, Appetit, Verhalten und so weiter.
Jetzt habe ich gehört, etwas wie Liebeswahn oder Eifersuchtswahn. Was wäre da darunter zu verstehen?
Also im Prinzip bezogen auf das, was ich vorhin eben gesagt habe, also sozusagen Überzeugungen, an denen festgehalten wird, aber die nicht der Realität entsprechen und die aber auch nicht mehr hinterfragbar sind. Das heißt, ich kann zum Beispiel der Überzeugung sein, dass ich in einem Liebesverhältnis stehe mit jemandem, obwohl das nicht der Realität entspricht. Dass ich zum Beispiel eine Liebesbeziehung habe mit irgendeiner berühmten Person und fest der Überzeugung bin, dass das der Realität entspricht, obwohl das nicht so ist. Kann auch sein, dass ich der Überzeugung bin, dass mein Partner, meine Partnerin zum Beispiel mit jemandem anderen eine Beziehung hat und mich nicht davon abbringen lasse. Also das ist sozusagen alles Phänomene, die man vielleicht in einem gewissen Ausmaß auf so einem Spektrum kennt, aber es ist eben mit einem Übermaß an Überzeugung, die nicht mehr hinterfragbar wird.
Also ich finde das sehr spannend, weil ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die auch eine bipolare Störung hat und psychotische Elemente, und die hat eben diesen Liebeswahn gehabt und dachte, dass sie, die ist sehr spirituell, religiös, dass sie mit dem Pfarrer in einer Liebesbeziehung steht. Und die hat ihm dann auch sehr viele Liebesbriefe geschickt und hat auch, also was man vielleicht im unter Anführungszeichen normalen Kontext als unangemessen empfinden würde, aber die hat auch gesagt, sie hat sich das so sehr stark eingebildet, dass das auf beidseitigem Interesse beruht, dass sie, ja, und danach ist natürlich Riesenscham gekommen, also wie sie dann wieder raus war aus dieser psychotischen Episode, hat sie das sehr bereut und hat auch dafür, damit viel angerichtet, weil dieser Pfarrer auch überhaupt kein Verständnis gehabt hat. Also das ist halt auch so, dass man wahrscheinlich in psychotischen Episoden oder in Psychosen sehr viel macht, wo man später Schwierigkeiten hat, auch selber das zu verarbeiten, dass es überhaupt passiert ist.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also zwei ganz wichtige Punkte sind da jetzt gefallen. Das eine ist eben die wirklich feste Überzeugung, die die Personen in dem Moment haben. Ich glaube, das ist ganz, ganz essentiell, das auch zu verstehen, dass es nicht eine Übertreibung ist, eine Reinsteigerung ist oder eine Einbildung ist, sondern dass die Personen wirklich davon überzeugt sind. Das macht es natürlich auch so schwierig, auch für andere das nachzuvollziehen. Und der andere wichtige Punkt, der da jetzt gefallen ist, ist, wenn es einem dann wieder gut geht, diese Nachbearbeitung und das Realisieren, was alles passiert ist. Deshalb ist es auch ganz, ganz essentiell, dass da auch psychotherapeutisch auch psychotische Episoden dann auch aufgearbeitet werden.
Ja, sehr spannend, das ganze Feld, sehr facettenreich und sehr vielfältig. Ja. Dann möchte ich, Crazy Turn ist ja ein Podcast, der sich spezifisch mit dem Thema Bipolarität auseinandersetzt, und deswegen möchte ich auch gleich zu dem Thema kommen. Einerseits, so welche Formen von Psychosen können im Rahmen einer bipolaren Erkrankung auftreten? Und wenn Sie auch erklären könnten, das ist zum Beispiel auch was, was ich nicht hundertprozentig weiß, ich glaube, das hatte ich mal sogar in irgendeiner Diagnose stehen, dass ich eine schizoaffektive Störung habe. Einfach, wenn Sie das mal umreißen, was das heißen kann im Kontext von bipolaren Störungen.
Also zuerst einmal vielleicht zum Kontext von Psychosen bei bipolaren Erkrankungen. Psychotische Symptome können in allen sozusagen Episoden von bipolaren Erkrankungen auftreten. Das heißt, die können bei den depressiven Phasen auftreten, bei manischen Phasen auftreten und auch bei mischbildhaften Phasen auftreten. Typischerweise würde man sagen, dass bei der bipolaren Erkrankung psychotische Symptome häufig mit dem Stimmungsbild, also sozusagen mit dem affektiven Pol im Einklang sind. Das bedeutet, dass die Menschen häufig, wenn sie in einer manischen Phase sind und zusätzlich psychotische Symptome haben, diese häufig eher Größenideen sind oder die Überzeugung, besondere Fähigkeiten zu haben, irgendwas zu können, was andere Menschen nicht können, oder eben auserwählt zu sein und so weiter. Und in depressiven Phasen häufig eben quasi im Gegenteil, zum Beispiel ein übermäßiges, sprich auch wahnhaftes Schuldgefühl da ist oder die Überzeugung zu verarmen und solche sozusagen oder gar nicht mehr zu existieren, also sozusagen Warninhalte, die mit dem Depressiven im Einklang sind. Also das wäre so das Typische. Und die schizoaffektive Störung ist im Prinzip eine psychiatrische Erkrankung, wo es zu einer Kombination aus diesen zwei Polen, also sozusagen manischen und depressiven Phasen kommt oder also einer Kombination im Sinne eines Abwechseln und zeitgleich zu psychotischen Symptomen. Bei der schizoaffektiven Störung ist das Typische das, dass die Symptome beider Erkrankungen, also quasi psychotische Symptome und affektive Symptome, in einer Ausprägung bestehen, dass sie wirklich gleichermaßen das klinische Bild prägen. Wohingegen das bei der bipolaren Erkrankung nicht unbedingt so ist. Bei der bipolaren Erkrankung haben wir ja quasi das Affektive, deshalb heißt sie auch bipolar-affektive Erkrankung. Das Affektive, das heißt die Veränderung der Stimmungslage mit allen anderen Symptomen, die damit einhergehen, die im Vordergrund stehen. Und dann kann es zusätzlich auch zu psychotischen Symptomen kommen. Bei der schizoaffektiven Störung haben wir wirklich das Psychotische und die Symptome, die Stimmung und so weiter betreffen, die in gleichem Maße das klinische Bild prägen. Und dann haben wir natürlich, wie bei allen Erkrankungen, bestimmte Kriterien. Wir brauchen eine bestimmte Anzahl an Symptomen über einen gewissen Zeitraum und so weiter, damit diese Diagnose auch gestellt werden kann.
Wenn ich das richtig recherchiert habe, würde das ja dann heißen, dass es Symptom ist.
Ja, genau, so würden wir das bezeichnen.
Ja, ich versuche da ein bisschen mit Fachbegriffen um mich zu werfen und freue mich, wenn Sie es bestätigen. Ja. Dass ich das. Und Paratym ist dann eben, wenn es nicht zu der Stimmung passen würde. Oder was meint man da genau mit Paratym?
Genau, also Paratym würde eben bedeuten, dass es nicht zur Stimmung passt. Paratym verwenden wir allerdings auch in einem anderen Kontext. Zum Beispiel, wenn der Affekt Paratym ist. Also zum Beispiel, wenn ich über etwas Trauriges oder Belastendes spreche und dabei lache. Das wäre sozusagen auch etwas Paratymes, so verwenden wir den Begriff auch.
Jetzt da eine persönliche Frage. Meine längste manische Episode war 5 Monate, 2018, nach dem Tod meiner Schwester, dem wichtigsten Menschen in meinem Leben. Und unter Anführungszeichen, normalerweise würde man denken, dass ich in eine Depression schlitte. Aber ich bin manisch geworden. Wäre das dann so etwas, der Tod eines geliebten Menschen und anstatt zu trauern, was nachvollziehbar und unter Anführungszeichen normal ist, bin ich in eine sehr heftige, starke Manie gekippt. Würde man das da in dem Kontext auch so sagen oder mit diesem Paratym oder ist das dann irgendwie was anderes?
Das ist eine sehr interessante Überlegung. Ich hätte es wahrscheinlich anders interpretiert. Ich hätte das so gesehen, dass bei einer bestehenden Vulnerabilität, also bei einer bestehenden Empfindlichkeit des Organismus, also des Gehirns dieser Person, des Menschen, also sozusagen innen, also bei jemandem, der schon eine Erkrankung hat, wie zum Beispiel eine bipolare Erkrankung, sind natürlich so massive Stressfaktoren, können sozusagen Trigger sein oder Auslöser sein für eine manische oder eine depressive Phase. Welche es dann ist, kann man so nicht vorhersagen. Ich finde, das ist eine sehr interessante Überlegung, dass das sozusagen wie ein paratymes Phänomen ist. Prinzipiell hätte ich das einfach, also nicht einfach, aber hätte ich das sozusagen als einen massiven Stressor gesehen, der die eine oder die andere Phase hätte auslösen können. Wir sehen ja häufig auch bei Menschen, die bipolare Erkrankungen haben, dass sie in jüngeren Jahren häufiger zu Hypomanien oder Manien tendieren und in sozusagen ab dem mittleren Alter oder in höheren Lebensjahren dann eher zu depressiven Phasen. Das kann man aber nicht vereinheitlichen. Das ist sozusagen etwas, was wir tendenziell eher sehen. Aber Sie wissen ja auch, jeder Verlauf ist individuell sehr unterschiedlich.
Ja, das stimmt. Das macht es ja auch etwas interessanter. Ne? Dann wollte ich in dem Kontext als letztes fragen, was ist ein manischer Stupor? Was ist das?
Ein manischer Stupor. Prinzipiell ist ein Stupor ein Zustand, den man so wie eine Art ich würde es wahrscheinlich am ehesten als eine Art Shutdown bezeichnen kann, wo die Person im Endeffekt kaum mehr kontaktierbar ist, auch nicht mehr spricht, auch sozusagen motorisch oder wir sagen psychomotorisch dazu in einer Art Starre ist und nicht mehr sinnvoll kontaktierbar ist. Das kann in ganz vielen verschiedenen Zuständen vorkommen. Wir haben das auch in depressiven Situationen. Es kann auch im Rahmen von sozusagen psychotisch-motorischen Symptomen vorkommen. Das ist dann so eine Art Shutdown.
Okay. Hat das auch so, was Sie vorher schon gesagt haben mit der Sprache, weil manchmal denkt man sich ja, dass Leute, die gerade in einer Psychose sind, sehr wirr reden, mit sich reden oder überhaupt nicht mehr verständlich sind. Hat das mit dem auch ein bisschen was zu tun oder ist das was ganz anderes?
Das kann, aber muss nicht unbedingt etwas damit zu tun haben. Aber bei einem prinzipiell ist es so, bei jeglichen Formen von Stupor ist es typischerweise auch so, dass die Personen eigentlich kaum noch sprechen.
Mhm. Und das ist ziemlich gefährlich, also es ist ein psychiatrische gefährliche Situation, oder?
Das ist auf jeden Fall eine Situation, die auf eine sehr schwere Ausprägung der Symptomatik hindeutet und auf die man auch reagieren sollte.
Mhm. Dankeschön. Jetzt haben wir schon das Wort schizoaffektiv erwähnt. Mir wäre es jetzt wichtig, weil ich es einfach selber auch nicht wirklich verstehe. Wie grenzt man psychotische Symptome bei einer Bipolarität von einer Schizophrenie ab?
Mhm. Also prinzipiell muss man ja zuerst die Diagnosen stellen. Das heißt, die Diagnosekriterien einer Schizophrenie sind ganz andere als die einer bipolar-affektiven Erkrankung. Das heißt, da haben wir einfach prinzipiell mal andere Diagnosekriterien. Die Schizophrenie hat keine Pole, so wie sie es eben die bipolare Erkrankung hat, sondern ist quasi ein mehr oder weniger stabiles Zustandbild. Ich sage mehr oder weniger, weil natürlich nicht immer alles so einheitlich ist, wie es die Diagnosekriterien vorgeben. Und dann kommt dazu, dass bei bipolaren Erkrankungen, also bei Menschen mit bipolaren Erkrankungen mit psychotischen Symptomen, sehen wir eben häufig das, was ich vorhin auch erwähnt habe. Das heißt, andere oder wie Sie es eben bezeichnet haben, auch sozusagen Ich-Symptome, psychotische Symptome. Das heißt, es ist bei einer Manie typischerweise zum Beispiel zu Größenideen kommt oder zu dem Gefühl, auserwählt zu sein, um bei Depressionen zu wahnhaften Überzeugungen zu verarmen oder Schuld zu tragen an irgendwas oder gar nicht mehr zu existieren. Das sind jetzt nicht unbedingt die typischen Warninhalte, die bei Schizophrenieerkrankungen auftreten. Wir haben häufiger bei Erkrankungen aus dem Schizophrenieformenkreis zum Beispiel paranoide Warninhalte, verfolgt zu werden, bedroht zu werden, beobachtet zu werden oder auch fremdgesteuert zu werden. Dann kommt natürlich auch dieses ganze halluzinatorische Erleben dazu, zum Beispiel Stimmen hören und so weiter.
Mhm. Sehr spannend. Also ich finde das wirklich sehr spannend, weil es für mich noch immer ein Feld ist. Also ich lebe mit meiner Erkrankung seit meinem 18. Lebensjahr und das sind jetzt schon 25 Jahre. Und noch immer gibt es für mich so blinde Flecken, wo ich sage, das verstehe ich nicht oder das habe ich noch immer nicht verstanden. Also danke vielmals für die Ausführung.
Wobei ich vielleicht auch dazu sagen kann, dass auf der einen Seite in der Medizin und in der Wissenschaft sich ja auch laufend vieles weiterentwickelt. Das heißt, es gibt ja auch ganz vieles, das auch für uns noch nicht ganz eindeutig ist. Und das ist sozusagen ein Work in Progress. Und das ist ja, so ist Wissenschaft und das ist ja auch gut. Und das andere, was ich dazu sagen möchte, ist, dass diese Abgrenzung, die Sie jetzt auch erwähnt haben, sozusagen von bipolar, schizoaffektiv, Schizophrenie auch in echt, auch sozusagen für die Psychiater und Psychiaterinnen, im Individuum auch nicht immer so eindeutig ist. Mhm. Also wir haben sozusagen die diagnostischen Kriterien, an die wir uns halten. Wir haben Menschen mit verschiedenen Zustandsbildern, aber dann haben wir manchmal auch Übergänge oder sozusagen Zustände, die nicht immer so eindeutig der oder der Diagnose zuzuschreiben sind.
Danke, das wird auch das bestätigen, was ich mir jetzt gedacht habe, aber wo ich jetzt wieder eine neue Frage habe, wo ich mir denke, jetzt hat der Herr Dr. Psoter, der ehemalige Chefarzt vom Psychosozialen Dienst Wien, hat mir mal gesagt, dass ich ein Erlebnis hatte, wo ich gedacht habe, das ist vielleicht eine psychotische Episode. Es war eine psychotische Verzerrung. Jetzt, wie kann ich für mich wissen, weil wenn Sie mich jetzt fragen, ob ich schon psychotische Episoden hatte, könnte ich es gar nicht sagen, weil wie grenzt sich eine Manie von einer psychotischen Episode ab? Von der Stärke oder von der, wie lange es andauert oder sind es andere Inhalte? Was wäre da, wie könnte ich für mich genauer sagen, ob ich schon mal eine Psychose hatte oder nicht?
Also vielleicht vorweg, Ich bin mir nicht ganz sicher, was der Kollege Psota mit der psychotischen Verzerrung gemeint hat, weil ich jetzt einfach nicht weiß, weil ich den Kontext nicht kenne. Also dazu möchte ich mich gar nicht äußern. Aber eine Manie ist ja typischerweise sozusagen ein Pol oder eine Episode, die mit einer ganz, ganz massiv veränderten Stimmungslage einhergeht, die entweder euphorisch sein kann oder eben sehr, sehr gereizt sein kann oder vom Euphorischen ins Dysphorische, also ins Gereizte gehen kann, mit massiv erhöhtem Antrieb, mit erhöhtem Risikoverhalten, Schlaflosigkeit oder sozusagen kein Schlafbedürfnis mehr und so weiter, Rededrang. Das sind alles aber keine psychotischen Symptome. Wenn Sie jetzt zusätzlich zu diesen Symptomen, die ich gerade erwähnt habe, im Rahmen einer manischen Episode auch noch zum Beispiel die Überzeugung hätten, dass sie fliegen können oder dass sie der Messias sind, dann hätten sie auch psychotische Symptome zusätzlich. Mhm. Es ist jetzt vielleicht ein flapsiges Beispiel oder ein sehr, wie soll ich sagen, einfaches Beispiel, aber das wäre so etwas Typisches.
Mhm. Also die Grenzen sind eigentlich schon... Ich meine, man kann es abgrenzen, aber es ist doch ein schmaler Grat und können fließend sein.
Ja, bei manchen Personen kann es durchaus fließend sein, bei manchen Personen ist es sehr, sehr eindeutig. Also wenn es sozusagen bei jemandem sowas auftritt, was ich gerade gesagt habe, also dass man sozusagen der Überzeugung ist, fliegen zu können oder der Messias zu sein oder ein Messias zu sein, dann ist das sehr offensichtlich. Manchmal ist es aber auch so, dass es zum Beispiel im Kontext dieser extrem euphorischen Stimmunglage dann tatsächlich zu einem fließenden Übergang kommen kann, zu einem Gefühl zum Beispiel, alle zu lieben, mit allen irgendwie im Universum eins zu sein und so weiter. Also ich glaube, Sie können sich vorstellen, was ich meine. Und da kann natürlich der Übergang fließend sein, wo wir dann sagen, das wird dann zu so einer Überzeugung, dass es dann schon ein Wahn ist und das dann eine psychotische Symptomatik wird.
Wenn wir uns jetzt die Faktoren ansehen, die einfach psychotische Episoden bei Bipolarität begünstigen, da gibt's ja biologische, medikamentöse oder psychosoziale Faktoren. Könnten Sie da ein bisschen was dazu sagen, was man damit meint?
Also prinzipiell sind Faktoren, die psychotische Episoden bei Bipolarität begünstigen. Einerseits muss man sagen, psychotische Symptome sind häufig auch ein Maß für den Schweregrad der jeweiligen Episode. Also sozusagen eine leichte Episode im Rahmen einer bipolaren Erkrankung geht eigentlich nicht mit psychotischen Symptomen einher. Also eine leichte depressive Episode zum Beispiel oder eine Hypomanie, sondern es ist auch ein Ausmaß des Schweregrads. Und dann haben wir verschiedene Faktoren, die prinzipiell das Auslösen einer bipolaren Episode begünstigen, wie zum Beispiel Schlafmangel, Schichtarbeit, also sozusagen so alles, was mit unregelmäßigem Rhythmus zu tun hat. Aber auch natürlich, wenn jemand eine stabile Medikation hat und die plötzlich absetzt, auch das kann natürlich das Auftreten einer Episode und somit auch potenziell einer schweren Episode mit psychotischen Symptomen begünstigen. Und dann haben wir natürlich auch den Faktor Substanzkonsum. Ja, also sozusagen Konsum von Drogen begünstigt prinzipiell auch das Auftreten von diversen psychiatrischen Erkrankungen, aber eben auch ganz speziell auch von psychotischen Symptomen. Da haben wir Substanzen, wie soll ich sagen, in deren Natur es liegt, psychotische Symptome auszulösen, wie zum Beispiel LSD, das sozusagen, das macht psychotische Symptome, Halluzinationen, Wahrnehmungsveränderungen und sonst irgendwas. Und dann gibt es Substanzen wie das Cannabis zum Beispiel, das THC, von dem wir mittlerweile sehr, sehr gut wissen, dass es sozusagen ein Trigger für psychotische Symptome sein kann. Dass bei bestehender Vulnerabilität Cannabis zusätzlich dazu beitragen kann, mit sehr guter Evidenz, dass psychotische Symptome bis hin zu psychotische Episoden dadurch auch begünstigt werden können. Und wir haben da auch eine Dosis-Wirkungsbeziehung. Das heißt, je mehr Cannabis konsumiert wird, desto höher ist das Risiko, dass psychotische Symptome auftreten. Was nicht heißt, dass wenig Cannabiskonsum in Ordnung ist. Mhm. Auch das ist nicht in Ordnung, wenn man eine bestehende Vulnerabilität hat.
Jetzt, das finde ich sehr, sehr spannend, das Thema. Jetzt ist die Frage, Cannabis ist ja zum Beispiel teillegalisiert jetzt in Deutschland. Und es gibt jetzt schon Studien, dass sich, ich weiß die Zahlen leider nicht, aber dass sich Psychosen verdoppelt haben oder wirklich häufiger auftreten. Was macht spezifisch, weil das immer als so leichte Droge und so ist ja gar nicht so schlimm und das ist ja nicht so wie LSD oder keine Ahnung, Ecstasy oder Speed oder keine Ahnung was, das ist ja nur ein Joint. Was machen diese psychoaktiven Stoffe im Hirn? Warum ist es so gefährlich? Jetzt haben Sie gesagt, dass eben je mehr man konsumiert, desto vulnerabler ist man. Aber wie ist das zum Beispiel jetzt mit Langzeitkonsum, wenn da seit Jahrzehnten nichts passiert ist? Der nächste Joint könnte aber Auslöser sein, oder ist das falsch?
Also prinzipiell einmal zu diesem Narrativ, dass das leichte Drogen sind. Ich glaube, dieses Narrativ konnte man vielleicht noch in den 1970er Jahren vertreten oder von mir aus noch bis in die 1980er Jahre hinein, aber das stimmt einfach auch nicht mehr. Es ist auch das THC, das wir heute haben, in keinster Weise vergleichbar zu dem, das eben in den 1960er, 70er Jahren konsumiert worden ist. Das ist von der Potenz ganz, ganz anders. Wir haben sozusagen synthetisches THC. Wir haben hochpotentes THC. Das ist eine Verzehnfachung der Potenz des Cannabis, das wir eben damals in den 1970er hatten. Das heißt, dieses Narrativ muss man auch wirklich ablegen. Es ist keine leichte Droge. Es ist eine Droge wie alle anderen Drogen auch. Da gibt es kein leicht und nicht leicht aus meiner Sicht. Das ist jetzt meine Meinung dazu. Und es ist eben so, natürlich macht Cannabiskonsum nicht bei allen Menschen psychotische Symptome. Das ist ganz richtig. Und ich glaube, das muss man auch wirklich differenziert betrachten. Und es gibt tatsächlich auch Menschen, die über lange Zeit Cannabis konsumieren, regelmäßig oder unregelmäßig, und keine psychotischen Symptome entwickeln. Vielleicht entwickeln sie andere Probleme. Cannabis macht ja auch diverse andere psychische Beschwerden, aber vielleicht auch nicht. Aber es ist so, wenn eben eine Vulnerabilität des Gehirns da ist, also wenn jemand ein empfindliches Gehirn hat, ein Gehirn, das vielleicht eine gewisse Tendenz dazu hat, auch psychotische Symptome entwickeln zu können, und mit gewisser Tendenz meine ich vielleicht ein bisschen mehr als bei jemandem anderen, dann kann der Cannabiskonsum sehr wohl sowas begünstigen und beschleunigen. Also ich habe sehr viel auch in der Früherkennung von Psychosen zu tun, also mit Menschen, die, wo wir sozusagen den Verdacht haben, dass ein erhöhtes Psychoserisiko besteht, also ein erhöhtes Risiko, dass sie vielleicht in den nächsten 1, 2, 3 Jahren eine psychotische Episode entwickeln könnten. Und da ist das wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor und auch ein Faktor, den man ja selber in der Hand hat, bis zu einem gewissen Ausmaß oder zumindest der gut modifizierbar ist, um das Risiko zumindest zu reduzieren. Vieles kann ich ja nicht verändern. Ja, sozusagen, ich kann meine Grundempfindlichkeit im Gehirn, mit der ich vielleicht geboren bin, ja nicht verändern. Aber ich kann bestimmte Faktoren schon verändern. Und ich kann Cannabiskonsum ablegen oder reduzieren. Ich kann auf mein Schlafverhalten achten, kann auf viele verschiedene Sachen achten, die sozusagen meinen Gesamtstress für das Gehirn in gewisser Weise nivellieren, um dieser vielleicht schon bestehenden Vulnerabilität entgegenzuwirken.
Jetzt reden wir über Episoden, psychotische Episoden bei Bipolarität. Wie kann das akut behandelt werden? Und genau, was sind die Möglichkeiten, dass man das behandelt, eine psychotische Episode bei einer bipolaren Störung?
Also psychotische Episoden würde man immer mit antipsychotischen Medikamenten behandeln, jetzt unabhängig davon, ob sie bei einer Bipolarität auftreten oder bei einer schizoaffektiven Störung oder Schizophrenie oder auch bei einer Depression mit psychotischen Symptomen ohne sozusagen bipolare Grundlage. Also wir würden immer eine antipsychotische Medikation geben. Bei jemandem mit einer bipolaren Erkrankung stellt sich dann natürlich immer sozusagen das Gesamtmedikationskonzept in Frage, beziehungsweise muss man sich dann überlegen, wie schaut die Gesamtmedikation aus? Das heißt, haben wir ein Antipsychotikum, das dann sowohl gegen die psychotischen Symptome wirkt, als auch stimmungsstabilisierend wirkt? Wir haben ja auch solche Substanzen, wo man dann quasi zwei Sachen in einem dann hat, zwei Effekte in einem. Oder kombinieren wir dann eine sozusagen stimmungsstabilisierende Medikation, eine rein stimmungsstabilisierende, mit einer antipsychotisch wirksamen Medikation? Auch das ist möglich.
Und könnten Sie da ein paar atypische Antipsychotika nennen, die halt gängige sind zur Behandlung, oder auch Stimmungsstabilisatoren? Welche Medikamente wären das zum Beispiel?
Also es gibt da zum Beispiel, ich sage jetzt so die Substanznamen, also Quetiapin, Olanzapin, Risperidon, Ziprasidon, Aripiprazol, um da jetzt nur einige sozusagen atypische Antipsychotika zu nennen. Und natürlich bei den klassischen Stimmungsstabilisierern gibt es die Valproinsäure, das Lithium, Carbamazepin und so weiter. Mhm.
Dankeschön. Und bei Sonderfällen gibt es ja noch EKT auch die...
Ganz genau. Danke, dass Sie das erwähnen. Die Elektrokonvulsivtherapie ist eine ganz wichtige und vor allem auch sehr wirksame Therapiemethode, die leider durchaus, man muss es auch sagen, immer noch bei manchen Leuten so ein bisschen in Verruf ist. Aber es ist die Elektrokonvulsivtherapie ist eine sehr sichere Therapiemethode. Und gerade bei zum Beispiel sehr ausgeprägten manischen Zustandsbildern, die therapierefraktär sind oder schwer zu behandeln sind mit Medikamenten, auch im Übrigen zum Beispiel bei manischen Zustandsbildern bei schwangeren Frauen, oder auch bei schweren therapierefraktären depressiven Zustandsbildern mit psychotischen Symptomen ist die Elektrokonvulsivtherapie eine sehr, sehr effiziente Behandlungsmethode.
Das ist natürlich, wovor alle Angst haben, also alle in meinem Umfeld so, ich lasse mir keine Stromstöße geben. Ja. Aber wie funktioniert das ganz genau? Wie lange dauert das oder wie oft muss man das dann machen?
Ja, also ich glaube, da ist es auch wichtig zu wissen, dass das Ganze nicht mehr glücklicherweise so stattfindet, wie man es vielleicht aus irgendwelchen Filmen von vor 50 Jahren kennt, sondern die EKT-Behandlung findet unter einer Kurznarkose statt. Das heißt, das ist eine Behandlung, die gemeinsam von psychiatrischer Seite und von Anästhesie-Seite durchgeführt wird. Also die Anästhesie macht die Kurznarkose und von psychiatrischer Seite wird dann die eigentliche sozusagen Elektrokrampftherapie verabreicht. Und im Prinzip ist es so, dass man unter eben Narkosebedingungen einen quasi Krampfanfall im Gehirn auslöst, aber eben nicht im Körper. Dafür sorgt die Anästhesie, sondern nur im Gehirn auslöst. Und es ist sehr vereinfacht gesagt, ist es so wie eine Art Reset. Ist es natürlich nicht vollständig, aber zumindest was bestimmte psychische Symptome betrifft, macht es so eine Art Reset. Und üblicherweise ist es so, dass wir eine EKT-Serie brauchen. Und meistens haben wir nach ungefähr 5 bis 6 Behandlungen, meistens werden die 2 bis 3 Mal in der Woche gegeben, einen wirklich deutlichen, ausschlaggebenden Erfolg, der dann eintritt.
Wie lange kann das halten?
Wie lange der Erfolg sozusagen dann halten kann, das ist individuell ganz, ganz unterschiedlich. Also es gibt Menschen, die brauchen quasi einmal eine EKT-Serie und sind dann aus dieser Episode draußen. Natürlich braucht es dann auch eine begleitende Medikation, um das dann auch weiter aufrechtzuerhalten, diesen Effekt, und brauchen dann auch keine EKT mehr. Und es gibt auch Menschen, die zum Beispiel einmal alle 1 bis 2 Monate wieder eine einmalige EKT-Behandlung benötigen, um das aufrechtzuerhalten.
Jetzt will ich mal weg von Medikamenten und von EKT. Wie wichtig ist bei Psychosen Psychotherapie und Psychoedukation?
Also Psychotherapie und Psychoedukation sind absolut essentiell. Man muss sagen, einfach bei allen psychischen Erkrankungen, aber wir sind jetzt sozusagen bei Psychosen, auch im Rahmen von Bipolarität, ganz, ganz essentiell. Einerseits, um zu verstehen, was da eigentlich mit einem passiert. Ich glaube, dass das so wichtig ist, dass Menschen, die von einer Erkrankung betroffen sind, und es ist eigentlich egal, welche Erkrankung das ist, es ist auch egal, ob sie psychisch oder somatisch ist, verstehen, was mit ihrem Körper oder ihrem Gehirn eigentlich passiert, warum es zu solchen Beschwerden kommt, dass das überhaupt Beschwerden sind, dass das Krankheitssymptome sind, also auch das zu verstehen, um auch das eigene Erleben, und da ist das natürlich schon ganz besonders, weil es psychische Erkrankungen sind, um das eigene Erleben auch einordnen zu können, um die Krankheitswertigkeit einordnen zu können, um die Behandlungsnotwendigkeit zu verstehen, muss ich ja auch erst verstehen, was eigentlich hier passiert. Also da ist diese ganze Psychoedukation, also quasi das Wissen, etwas ganz, ganz Essentielles, auch um zu verstehen, warum ich überhaupt Medikamente nehmen muss und wie es dazu gekommen ist, dass ich alle diese Sachen erlebt habe. Oder auch das, was Sie eingangs erwähnt haben, mit dem Schamgefühl, das dann nachher auch auftreten kann bezüglich bestimmter Verhaltensweisen, die man vielleicht im Rahmen einer Episode einfach an den Tag gelegt hatte, aus Krankheitsgründen. Um das einordnen zu können, etwas, was völlig unerhört ist. Es ist ja eigentlich unerhört, dass die Wahrnehmung sozusagen so solche Sachen mit einem macht. Da ist es wirklich ganz, ganz wichtig, Psychoedukation und eben Psychotherapie als wirklich integralen Bestandteil der Behandlung einzubauen. Und ich finde es auch ganz, ganz besonders wichtig, sozusagen auch nach einer Episode das, was passiert ist, auch irgendwie einbauen zu können. Wir sehen auch hier immer wieder Menschen, die die psychotische Episode an sich wie eine Art Trauma erlebt haben im Rückblick. Und das ist schon auch nachvollziehbar, weil es so heftig sein kann, weil es so verängstigend sein kann und weil es so eine Veränderung der Wahrnehmung dargestellt hat. Und um das auch alles zu verarbeiten, halte ich das für ganz essentiell. Aber die Psychotherapie und die Psychoedukation dient ja nicht nur quasi der rückblickenden Verarbeitung, sondern auch der Erarbeitung dessen, was es für Faktoren gibt, die vielleicht dazu beitragen, dass es mir gut geht. Wie kann ich meine psychische Gesundheit fördern? Was gibt es sonst so für Faktoren in meinem Leben, die vielleicht belastend sind? Und wir haben alle irgendwelche Dinge, die belastet sind oder die schwierig sind, problematisch sind, manche mehr, manche weniger. Dass man alle diese Sachen auch irgendwie angehen kann, besprechen kann, bearbeiten kann.
Jetzt gibt es zum Beispiel bei einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, sagt man DBT, oder es gibt also als psychotherapeutischen Maßnahmen, gibt es bei Psychosen, sagt man da eher Verhaltenstherapie oder Psychoanalyse, was wären da Ideen, die vielleicht besser passen im psychotherapeutischen Kontext?
Also von der Evidenz her hat die beste Evidenz im Kontext von Psychosen definitiv die kognitive Verhaltenstherapie. Da gibt es die meisten Studien dazu mit sehr hoher Wirksamkeit und ist auch in allen internationalen Richtlinien, wird durchwegs immer die kognitive Verhaltenstherapie empfohlen. Das heißt nicht, dass andere Psychotherapiemethoden überhaupt keine Wirksamkeit haben oder keine Wirksamkeit haben im Kontext von Psychosen, aber die Evidenzlage spricht sehr für die kognitive Verhaltenstherapie.
Abschließend möchte ich jetzt fragen, ich bin ja ein absoluter Fan von Trialog. Wir haben auch schon Podcast-Folgen zu dem Thema Trialog gebracht, wie zum Beispiel über die Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störung, die DGBS, die ist ja auch trialogisch aufgebaut. Wir haben jetzt gehört, Ihre Expertinnen-Sicht, Erfahrungsexpertinnen-Sicht von Betroffenen, hören wir dann in der nächsten Folge, Folge 37, wo eine Betroffene, eine Erfahrungsexpertin erzählt. Jetzt möchte ich fragen, Angehörige, wie kann man Angehörige unterstützen? Weil das ist sicher eine sehr herausfordernde Situation, als Angehöriger, als Partner, Partnerin, Eltern, Kinder, mit Menschen umzugehen, die eben Psychosen erleben. Wie kann man sie unterstützen? Wie können Angehörige, Erfahrungsexperten, Betroffene unterstützen, sich selber aber unterstützen, um sich aber auch selber nicht zu überfordern? Was können Angehörige tun?
Danke, dass Sie das ansprechen, weil Angehörige sind ein ganz, ganz wesentlicher Pfeiler, erstens im Trialog, aber überhaupt auch in der ganzen Behandlung von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Und Angehörige haben aus meiner Sicht eine ganz wichtige Rolle. Einerseits in der Unterstützung von betroffenen Personen, aber natürlich auch in der eigenen Belastung und auch in der eigenen sozusagen Bedürftigkeit, die sie auch haben. Und wir wissen auch tatsächlich auch aus vielen Studien, dass die Unterstützung von Angehörigen eine ganz wichtige Rolle spielt, also wirklich auch nachgewiesenermaßen einen positiven Effekt hat auf die Betroffenen, wenn die Angehörigen auch entsprechend unterstützt werden und auch ein positives Mindset sozusagen zur Behandlung haben. Wenn Sie mich fragen, sozusagen, wie Angehörige selber unterstützen können, also wie Angehörige ihre betroffenen Angehörigen unterstützen können, dann glaube ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass oftmals nahe Bezugspersonen frühe Veränderungen rascher bemerken als die Person selbst. Und wenn man in einer stabilen Phase mit nahen Bezugspersonen sowas besprechen kann, wenn man sagt, sprechen wir über so frühe Symptome, die dir auffallen, machen wir uns irgendwie aus, wie du mich darauf aufmerksam machst. Machen wir uns irgendwie einen Art Plan, sowas wie einen Notfallsplan. Sachen, die man ja auch mit dem Behandler oder der Behandlerin machen würde, sozusagen einen Notfallsplan. So etwas kann man auch mit Angehörigen oder mit nahen Bezugspersonen machen. Dass man sagt, wie machst du mich am besten darauf aufmerksam, wenn ich vielleicht noch nicht merke, dass ich schneller geworden bin, dass ich mich irgendwie verändert habe, dass ich weniger Schlaf brauche, dass sich irgendwas verändert hat. Also da kommt den nahen Bezugspersonen, finde ich, eine ganz wichtige Rolle zu in dieser Früherkennung. Aber natürlich sind eben Angehörige auch oftmals sehr belastet durch einfach die Episoden, die auftreten. Und da halte ich es für ganz essentiell, dass es auch Unterstützung für Angehörige gibt. Und die gibt's ja auch. Ja, es gibt ja Einrichtungen in Österreich wie die HPE oder andere Einrichtungen, die spezifisch auch Unterstützung Angehörigen anbieten. Und wir machen es natürlich in unserer täglichen Arbeit hier auch, dass wir soweit natürlich die unsere Patienten und Patientinnen damit einverstanden sind, Angehörige einbinden, Gespräche mit Angehörigen führen, Angehörigengruppen können auch sehr sinnvoll sein, wo sich Bezugspersonen auch austauschen können, auch untereinander, wie sie bestimmte Sachen erleben. Also das ist ganz essentiell.
Jetzt haben Sie mir meine letzten Fragen vorweggenommen, nämlich ich wollte fragen, wie es bei Ihnen ist im täglichen Erleben hier im AKH. Was Sie noch sagen können zu Trialog und Angehörige und Erfahrungsexpertinnen und Expertinnen, gibt es ja zum Beispiel in Deutschland das Psychose-Seminar von dem Herrn Dr. Bock. Dann werde ich auch in die Shownotes Informationen diesbezüglich geben, weil das ist auch sehr spannend, trialogisch aufgebaut und schon langjährige Erfahrung. Also das möchte ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe Herrn Dr. Bock mal interviewt auf der DGBS-Tagung 2024. Also das werde ich in die Shownotes bringen. Ich danke Ihnen vielmals für all Ihre ausführlichen Schilderungen. Jetzt wollte ich fragen, gibt es abschließend noch irgendwas, was Sie sagen möchten, was ich jetzt vergessen habe, oder haben wir so ziemlich alles abgedeckt?
Eine Sache, die ich vielleicht nochmal hervorheben möchte, ist die Wichtigkeit der Früherkennung und der raschen Behandlung. Ich glaube, das gilt für alle Erkrankungen, aber speziell bei psychotischen Episoden ist es so wichtig, wirklich rasch Hilfe zu suchen und auch rasch eine Behandlung zu bekommen. Das ist absolut essentiell. Wir haben hier wirklich sehr, sehr gute Daten, dass je früher jemand psychotische Symptome behandeln lässt, desto besser ist auch der Verlauf, das Ansprechen, das Outcome. Also das ist etwas, wo ich wirklich ein Plädoyer dafür halten möchte, wenn psychotische Symptome auftreten, bitte rasch Hilfe zu suchen.
Das ist ein ganz wichtiger abschließender Rat. Und somit danke ich Ihnen noch vielmals für dieses großartige Gespräch und wünsche Ihnen noch viel Erfolg in Ihrer Arbeit im AKH.
Vielen, vielen Dank für die Einladung, bei einem Podcast dabei sein zu dürfen. Vielen Dank.
Das war Folge 36, Bipolarität und Psychosen. Eine Psychiaterin klärt auf. Bald kommt Teil 2, und zwar Bipolarität und Psychosen, eine Erfahrungsexpertin erzählt. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit.
Und von mir hört ihr wie immer ein Stay Tuned.